Münchner Kirchenradio. Literatur.
Willkommen zur Literatursendung. Bei uns geht's in der nächsten Stunde um Männer, Familienväter, ihre Beziehungen, ihr Vatersein. Und dazu begrüßt die Gabi Hafner. Hallo. Wann ist ein Mann, fragte Herbert Grönemeyer in seinem Song Männer. 1984 war das. Ein sehr viel klareres Männerbild haben wir seither auch nicht gewinnen können. Wie wird ein Mann zu dem, der er ist? Wie entwickelt er sich weiter? Das fragt jetzt in seinem neuen Roman Michael Kumpfmüller und er gibt uns dazu Auskunft. Schön, dass Sie da sind.
Freue ich mich auch, ich versuche es.
Diskutieren Sie denn mehr mit Frauen oder mit Männern über dieses Buch?
Ich diskutiere mit beiden Geschlechtern gleich viel, aber ich glaube verschieden. Ich habe viel mit Männern gesprochen, als ich dieses Buch schrieb, und mir ist aufgefallen, dass es da immer so war, dass man, nur wenn man so leise anklopfte, kamen irgendwelche Geschichten, die sie nicht erzählen. Ja, das ist so, da bricht es oft so aus Männern heraus, dass da irgendwas schwierig ist, sagen wir mal vorsichtig. Und bei Frauen ist es eher andersrum. Also nach Lesungen habe ich jetzt öfter gehört, in Form von Stoßseufzern, die Frauen sagen, ja, ich glaube, ich muss wirklich mal netter zu meinem Mann sein. Wo ich dann dachte, das ist aber eigentlich nicht meine Absicht gewesen, also irgendwelche Frauen zu erziehen, sondern eigentlich ist es ein Roman einer Bewährung. So gesehen hat es mit dem Männerthema erstmal eigentlich auch gar nichts zu tun, sondern es geht eigentlich darum, sich den Unbillen des Lebens irgendwie zu stellen und sich zu behaupten und da irgendwie eine Position für sich zu finden. Das ist ein uraltes Thema sozusagen. Das ist immer die Frage im abendländischen Roman. Also von daher, bei Frauen gibt es da so einen Moment der Empfindlichkeit in der Rezeption. Und
fühlen sich so ein bisschen ertappt, manche.
Ja, so sagen sie es. Wie gesagt, das ist ja eigentlich nicht meine Idee gewesen. Aber es ist, was mich überrascht ist, dass es angeblich so was Besonderes sei, dass dieser Roman aus einer männlichen Perspektive schreibt und so, wo ich das irgendwie dann lustig finde in zweierlei Hinsicht. Es gibt ja tausende Romane, wo Frauen aus ihrer Perspektive schreiben. Und dann frage ich mich aber, stimmt es umgekehrt bei den Männern, dass es das nicht gibt? Und vielleicht gibt es es tatsächlich weniger, als man denkt.
Oder vielleicht nicht so in dieser sehr familiär getönten Konstellation, wo Kinder auch eine große Rolle spielen und Erziehung.
Genau, das ist ja am Ende die eigentlich optimistische Pointe, was ich auch allgemein so formulieren würde im Hinblick auf das, was man Frauenemanzipation nennt. Das ist das große Geschenk an die Männer, sozusagen das historische Geschenk, dass wir unsere Kinder bekommen, wenn wir wollen. Und das ist, glaube ich, in der Tat etwas, wo sozusagen die Kunst der Beschreibung erst anfängt. Und ich plädiere einfach dafür, dass die Männer von ihren Erfahrungen reden.
Sie haben die Erfahrungen eines Mannes jedenfalls jetzt aufgeschrieben und gleich nähere Erkundungen mit Michael Kumpfmüller zur Erziehung des Mannes. Was prägt die Verhaltensmuster eines Mannes gegenüber Frauen? Wie entwickelt er sich weiter, auch unter der Erfahrung von mehr oder weniger gelungenen Liebesbeziehungen? Und was für ein Vater ist er? Was lernt er im Laufe des Lebens dazu? Das sind Fragen, mit denen sich Michael Kumpfmüller in seinem neuen Roman Die Erziehung des Mannes auseinandersetzt. Ich bin im Gespräch mit dem Autor. Dieser Titel, der legt ja nahe, dass es da Kräfte gibt, die auf den Mann irgendwie einwirken im Sinne einer Formung. Sonst würde das Buch ja vielleicht Die Entwicklung des Mannes heißen. Sind das denn andere Kräfte als bei Frauen?
Nein, zunächst mal gar nicht. Also man muss erkennen und wissen, aber dann auch, dass natürlich das, was dann Sozialisation heißt, und es ist nicht nur Vater und Mutter, sondern die Geschwister und die Peer Group, wie man weiß, dass da, und dann später natürlich die ersten Partner, dass das die Faktoren sind, die darüber bestimmen, sozusagen mit welcher Flügelweite so ein Mensch dann in das Leben geht und was er kann und was er nicht kann. Und der Roman ist auch in dem Sinne eben allgemein, am Beispiel des Mannes geht er eben der Frage nach, wie man unter immer schon beschränkten Bedingungen irgendwie trotzdem sich eine Freiheit erarbeiten kann, beziehungsweise etwas lernen kann. Darum geht es eigentlich vor allen Dingen. Und das ist mein, so gesehen ist Erziehung für mich ein positiver Begriff. Wo kommt man hin und wie schwer beschädigt oder nicht beschädigt kommt man am Ende seines Lebens an?
Und was man für eine Flügelweite hat, wie Sie es so schön genannt haben, das weist sich dann natürlich besonders auch in Beziehungen, im Umgang mit Frauen. Ja, wir lernen diesen konkreten Mann Georg kennen, während sich gerade eine neue Liebesbeziehung für ihn anbahnt, und er schafft es einfach nicht, seiner bisherigen Freundin wirklich klarzumachen, dass es vorbei ist und dass er von ihr jetzt auch in Ruhe gelassen werden möchte. Er fragt sich, warum zum Teufel geriet ich mit Frauen ständig in Situationen, in denen ich wider besseres Wissen nicht Nein sagte. Er ist sich immerhin bewusst darüber, dass er selten sagt, was er will, dass er die Dinge treiben lässt. Und das führt dann auch relativ schnell dazu, dass seine Neue ihn beschimpft, sich gar nicht entschuldigt dafür. Was hält ihn davon ab, mal Klartext zu reden?
Ich glaube, das ist beinahe der zentrale Punkt so in der Rezeption, weil in dieser Beschreibung, ihrer Beschreibung, erscheint das, was er macht, ja als Schwäche oder als bloße Schwäche. Und das ist natürlich auch richtig und zugleich steckt aber auch eine Tugend darin. Also denn dieser Georg, das ist mir nicht unsympathisch, ist offenbar jemand, der eine Idee hat, die Idee hat, dass wenn er Beziehungen eingeht, dass er dann auch eine Verpflichtung übernommen hat, ja, und er geht ein Treueverhältnis ein. Und der Gegensatz dazu ist ja, dass man im Moment des ersten größeren Missbehagens aus allen Beziehungen herausgeht. Und das finde ich auch nicht gut. Ja? Also wenn man nämlich dann darüber nachdenkt, unter welchen Beziehungen eigentlich Ehen oder Liebesverhältnisse, die auf Dauer angelegt sind, sozusagen Krisen überleben können, da muss es ja irgendwie so eine Form von einen zeitlichen Kredit geben, der in Kauf nimmt, dass es Phasen gibt, in denen man nicht zufrieden ist.
Aber das setzt voraus, dass das auf beiden Seiten so ist und dass auch die Partnerin das so sieht. Zumindest bei Jule hat man eher das Gefühl, dass dieses Unentschlossene und er da nie sich wehrt, sie eigentlich erst richtig da reintreibt in diese nörgelnde, unzufriedene Haltung und letztlich die Beziehung auch zerstört, weil er sie da einfach in die Richtung laufen lässt, wo sie keiner mehr stoppt.
Das ist interessant. Sie als Frau sagen also, die Unglücksproduktion hängt davon ab, dass der Mann sozusagen ihr keine Harke zeigt. Das ist ja erstmal interessant.
Na, Harke, es muss keine Harke sein, aber es muss irgendwie ein Vertreten der anderen Seite sein und auch zeigen, hier so geht's nicht weiter, da findet sie von alleine auch nicht raus.
Sie haben recht, Sie haben ja völlig recht, ich bin ganz einverstanden. Die Sache ist insofern bei diesem Georg ein bisschen komplizierter. Er hat ein Schuldgefühl, nicht? Und das hat mit dieser ungewollten Schwangerschaft zu tun, wo er sich irgendwie gezwungen sieht zu bleiben aus einem Schuldgefühl heraus. Das ist sozusagen ein Rest, metaphysisches oder was auch immer, dass er nicht los wird, ja. Das ist schrecklich.
Die Partnerin Jule nutzt das auch so ein bisschen aus. Sie steuert ihn zielstrebig in Richtung Ehe. Bei der Hochzeit wird dann eine kurze, aber sehr lebenskluge Rede von Georgs Mutter sehr beklatscht. Ein bisschen Ironie des Schicksals, denn sie hat ja in ihrer Paarbeziehung keine besonders schönen Erfahrungen gemacht. Wie stark prägt uns denn das Liebesglück unserer Eltern für die eigene Flügelspannweite in der Liebe?
Ich glaube, das kann man nicht unterschätzen. Wobei ja damit nicht gesagt ist, in welcher Weise man darauf reagiert. Ja? Also das ist ja auch wenn man es psychoanalytisch sieht, sozusagen die Gretchenfrage. Führt das zu einem Wiederholungszwang oder aber gibt es die Möglichkeit, sich abzusetzen und etwas anderes tatsächlich auch erfolgreich zu leben? Auf den Roman bezogen würde ich sagen, dass das spät gelingt und es gelingt diesem Georg eigentlich erst mit den Kindern, also ihm sozusagen in der Auseinandersetzung in dem Sinne, dass er dort begreift, dass also Liebe ist meiner Definition nach nur möglich, wenn man das Anderssein des anderen erträgt und ihn nicht modeln will und ihn nicht, also weder, dass man sich ihm passiv unterwirft, noch dass man ihn aktiv modelt, sondern sozusagen die Differenz erträgt und die Konflikte, die sich daraus ergeben, eben führt, nicht wahr? Und das lernt er eigentlich erst sehr spät.
Ja, kaum ist man sich der Dellen, die eigene Erziehung hinterlassen hat, bewusst, hat man unter Umständen eben eigene Kinder zu erziehen und wie sich Georg mit dieser Aufgabe schlägt, dazu gleich mehr.
Münchner Kirchenradio über Bücher und Menschen, die sie schreiben.
Das Leben schenkt diesem Mann Georg in der Erziehung des Mannes von Michael Kumpfmüller nicht nur Partnerinnen, mehr oder weniger passende, sondern eben auch drei Kinder, zwei davon Zwillinge, das heißt nochmal eine Potenzierung der Aufgabe. Was hat Sie gereizt an diesem Thema, auch den geschiedenen Vater, der Erziehungsverantwortung übernimmt, zu gleichen Teilen zu zeigen, das kommt ja bisher in der Literatur so eigentlich kaum vor.
Ja, also das eine ist, sage ich jetzt mal so, der Freude Ausdruck zu verleihen, dass meine Generation die erste ist, die diese Erfahrung überhaupt machen kann. Also nicht, dass sie alle Angehörigen meiner Generation sie machen können. Wir wissen, dass das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie das dann immer als Formel heißt, ja nicht nur ein Problem der Frau ist, sondern auch des Mannes. Das ist sozusagen eine Verbeugung vor dieser Glücksmöglichkeit. Und das andere ist, es ist tatsächlich eben ein offenes Feld der Bewährung. Und ich habe mich immer eigentlich dafür interessiert, egal unter welchen Bedingungen, mit meinen Romanen meine ich jetzt, wie sich Menschen in irgendeiner Weise extremen Situationen bewähren können, weil das irgendwie so die Lernorte sind, ja, wo man scheitern kann, ja, aber wo man auch weiterkommt für sich. Und ich liebe Kinder, ich habe mich immer für Kinder interessiert, mich hat das immer interessiert, wie man mit ihnen sein kann, sozusagen jenseits einer eigentlich ökonomischen Spekulation, ja, das ist sozusagen, das gibt ja da ganz viele fatale Begriffe, nicht die Investitionen ins Kind, ja, sowohl materielle wie nicht materielle und die Frage, ob man dann was zurückkriegt und ob eigentlich Kinder, da fällt mir meine Mutter immer ein, müssen Kinder eigentlich ihren Eltern dankbar sein, war so eine Frage in meiner Kindheit, die ich mir gar nicht gestellt habe, sondern meine Mutter hat immer gesagt, die Kinder müssen ihren Eltern nicht dankbar sein. Und wenn wir am Ende sagen können, ja, es ist gut, dass ich existiere, ich nehme mein Leben an, dann ist das eigentlich das größte Glück, was man erfahren kann. Und das ist dann das, was man zurückkriegt. Aber es ist natürlich tatsächlich eine Bewährung, weil Kinder führen einen immer an die eigene Grenze. Und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Und das finde ich mühsam im Rückblick und in jeder Sekunde im Rückblick richtig.
Ja, Georg scheint als Vater auch ja klare Werte, klare Vorstellungen zu haben, die ihn leiten in der Erziehung seiner Kinder, obwohl sie ihn nicht groß drüber nachdenken lassen. Woher kommen die?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, darauf das kann man nicht beantworten. Ich vermute, dass das natürlich ein Reservoir, ein Glücksreservoir ist, über das er verfügt. Aber die Haupttugend ist vielleicht, dass er, da kommt wieder das mit dem offenen Feld ins Spiel, dass er neugierig ist. Ja, also ihn interessieren die Kinder und deswegen kann er sich auf die Erfahrung der Differenz mit ihnen einlassen und schafft es am Ende irgendwie, vielleicht so. Aber das ist eben historisch gesprochen tatsächlich eine offene Situation für die Männer, was ja schrecklich klingt das ja, aber wenn man es jetzt mal so sagt, nicht, dass sie da in was eintreten können, was verunsichernd ist, aber was eben auch die Möglichkeit der Bewährung gibt. Es gibt keine Anweisung für den Mann, ja, wie er das zu machen hat. Es gibt natürlich bestimmte Vorstellungen, es gibt auch natürlich eigentlich keine Anweisungen für die Frauen, weil das Lustige ist ja, wenn man Kinder hat, man hat am Ende das Gefühl, man sei der Erste, der das macht, nicht wahr? Was natürlich auch mit unseren gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun hat, weil diese ganzen Dinge so heillos privatisiert sind. Also es gibt zwar einen Diskurs über Kinder und was weiß ich, Kinderbetreuung und Unvereinbarkeitsdebatten und so weiter, aber man fühlt sich jedenfalls in meiner Erinnerung wie ganz im ursprünglichsten Sinne wie der erste Idiot, nicht, wenn das Kind da ist. Und ich habe immer die Fantasie, vielleicht stimmt ja nicht, dass in der Großfamilie, wo dann da einer gewesen immer ist, also eine Großmutter, die also ihr Wissen weitergeben konnte, dass das nicht so ein unsicheres Gelände war für beide Geschlechter, wie es heute ist. Aber für den Mann ist es so gesehen kein Problem, weil er ja eh ein Neuling ist.
Ja, der Georg schafft jedenfalls eine Menge Sicherheit und Beständigkeit in das Leben seiner Kinder zu bringen. Also man möchte ihm eigentlich schon gern auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, du machst es wirklich gut, wie du dich um deine Kinder kümmerst, wie du immer für sie da bist. Ja, die Erziehung von Kindern ist auch eben auch der beste Weg, sich selbst zu erziehen, sich weiterzuentwickeln, weil man ja immer gefordert ist.
Genau, und deswegen, also ohne jetzt in so ein Lamento zu verfallen, ich erinnere mich an Freunde, die vor 100 Jahren mal gesagt haben, völlig ungefragt über sich, also mir ist das unbegreiflich, diese Verantwortung, und ich habe schon Schwierigkeiten, die Verantwortung für meinen Hund zu tragen. Das ist natürlich eine, nicht moralisch gemeint, aber sozusagen zu ihrem Schaden, so eine Position der Feigheit vor dem Freund, wo ich denke, da versäumt man was, ja. Also da versäumt man wirklich was, nämlich sich selbst versäumt man.
Mit seinen Kindern wächst Georg und wird älter. Wie weit er am Ende des Romans gekommen ist, darüber möchte ich mit Michael Kumpfmüller nach der Musik und den Kirchennachrichten noch sprechen.
Münchner Kirchenradio. Lesen, nachdenken, entspannen.
Herr Kumpfmüller, Sie begleiten Ihren Georg durchs Leben. Am Ende ist er ein sehr erfolgreicher Komponist. Seine Kinder sind erwachsen. Er lässt sich auf dem Land nieder. Das kommt schon so ein bisschen dem Ideal eines guten Lebens doch nahe. Aber dann bewundert er einen Nachbarn, der mit seinen eigenen Händen ein Haus baut, so Stein für Stein. Er bewundert ihn wegen seiner Männlichkeit. Sind wir da wieder bei der Frage, wann ist der Mann ein Mann?
Na gut, dieser ganze Schluss ist ja nicht ohne Augenzwinkern geschrieben, nicht so eine voltairsche Idylle, das Leben auf dem Land. Und das ist so ein augenzwinkerndes Geschenk an ihn, dass er dann am Ende sozusagen als geläuterter Odysseus irgendwie mal mehr Ruhe hat. Er verwechselt da was. Also er verknüpft nochmal die Männlichkeit mit dem Körper und der Arbeit, die daraus entspringt. Ja, wobei ich für mich sagen kann, ich habe auch solche Attacken. Ja, also, und das hat aber weniger mit Männlichkeit zu tun, sondern was ja auch ein uraltes Thema ist, dass die geistige Arbeit natürlich das Größte ist, aber dann hat man irgendwie die Sehnsucht, einen Baum zu pflanzen oder ein Haus zu mauern oder irgendwie, das spielt da eine Rolle, ja. Und die Freundin sagt ja dann zu ihm, ja, du hast ja Häuser gebaut, nur andere, nicht wahr? Und das fand ich eigentlich sehr nett, dass sie das zu dem Georg am Ende sagt, weil da ist ja sozusagen, fällt er eigentlich ein bisschen zurück, ja, das ist so ein archaischer Reflex, der da zum Vorschein kommt.
Man könnte es aber auch so lesen, dass Georg immer noch eine Partnerin braucht, die mit ihm zufrieden ist, damit er selber auch sein kann, so eine Lehrerin, die ihn lobt.
Mir gefällt es ehrlich gesagt nicht so, weil ich weiterhin der Meinung bin, dass das dahingehend das Richtige ist, dass die Zweiheit, Beisein des Menschen für mich die erfülltere Form ist. Und zwar natürlich auch deswegen, weil das ist das Bestätigungsmoment, ja, also dass da darin liegt, das Anerkennungsmoment, das finde ich nicht verwerflich, wir brauchen Anerkennung. Also nein, ich glaube, das ist die richtige Idee, zu zweit zu sein.
Sie lassen ihn aber auch für eine gewisse Phase allein sein und dann auch ganz zufrieden eigentlich mit sich und mit diesem Zustand so in sich ruhen. Hat er da so eine Reife erlangt, die vielleicht auch Voraussetzung dafür ist, dass man wirklich entspannt Beziehungen führen kann?
Ja, das glaube ich schon, dass das wichtig ist. Meine Beobachtung ist, jetzt wenn ich so in den weiteren, nicht nur Freundeskreis, sozusagen in den gesellschaftlichen Raum hineinsehe, es gibt Menschen, die sind eigentlich immer in Beziehung, die wandern von Beziehung zu Beziehung, während die anderen eigentlich immer tiefer in die Einsamkeit wandern. Also ich erlebe diese zwei Reiche irgendwie auch als eigentlich eine gesellschaftliche Spaltung gewissermaßen. Ja? Also wenn man das beobachtet, es wird immer schwieriger, dass die Kinder haben, fühlen sich von den Kinderlosen sozusagen zumindest potenziell ideologisch und moralisch bedroht und umgekehrt auch. Ja? Also da gibt es so eine Gereiztheit. Dabei würde ich ja sagen, dass das natürlich... Und deshalb kriegt es der Georg da am Schluss natürlich einfach zwei Optionen des Seins sein, die notwendig sind. Also insofern haben Sie recht, ja, das ist wichtig, dass er diese Phase des Alleinseins nicht nur hat, sondern auch als etwas erlebt, wo er sich verändert, zu sich findet und dann sozusagen vielleicht am Ende seines Lebens auch eine weniger gefährliche Beziehung führt, nicht wahr? Für sich.
Und hat er gelernt, Nein zu sagen?
Ich glaube, dass man das am Ende nicht wirklich lernen kann. Also jedenfalls nicht im Sinne eines Gegenteils. Ich glaube, dass man lernen muss und das auch kann, sozusagen in den Momenten der Gefahr, wo man sozusagen als Subjekt durch die Erfahrungen, auf die man sich eingelassen hat, in Gefahr gerät, dann da rauszugehen. Das kann man definitiv lernen. Aber es gibt nun einfach mal sanftere, verträglichere Naturen, die sozusagen erstmal gucken, was ja eben auch eine Tugend ist, dass man sich im Verschiedenen zurechtfinden kann, nicht einrichten, ne? Aber dass man eigentlich bereit ist, erstmal zu sagen, was immer das Leben mir da so bringt, darauf kann ich mich erstmal einlassen, um zu gucken, nicht? Und dann gibt's die anderen, die natürlich immer gut Nein sagen können, die sofort checken, was bringt's mir, kann ich das gebrauchen, will ich das raus aus meinem Leben oder rein und so. Das ist auch, kann auch gut sein, nicht wahr? Aber das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Möchte ich jedenfalls nicht.
Vielen Dank für das Gespräch, Michael Kumpfmüller.
Ich danke auch.
Die Erziehung des Mannes, der Roman von Michael Kumpfmüller, über den wir uns unterhalten haben, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, 320 Seiten für 19,99 €. Und Sie finden das Buch unter michaelsbund.de zum Bestellen. Und gleich im Buchtipp hören Sie von einem anderen Roman, der sich auch um einen Familienvater dreht. Einen, der einfach weggeht und sich eine Auszeit nimmt. Bis gleich.